Guten Abend. Danke, dass ich hier sein darf heute bei Ihnen, mit Ihnen reden darf. Miteinander können wir auch hinterher noch was sprechen. Ich bin oft gefragt worden als Wissenschaftler und in meiner Freizeit bin ich auch ordinierter Prädikant, also auch Prediger, stehe schon mal auf der Kanzel. Wie geht das überhaupt, Wissenschaft zu machen? Harte Naturwissenschaft, die Fakten, nichts als die Fakten. Und dann sowas mit dem Glauben. Wie kann man das vereinbaren? Und ich konnte keine Antwort geben, weil irgendwie mache ich das. Und da dachte ich, versuche ich sie einfach mal mitzunehmen und das versuche ich auszudrücken, wie das vielleicht geht. Und das geht über vielleicht die Faszination, über das Staunen, über das Suchen, über das Neugierigsein. Das ist das, was einen Wissenschaftler auszeichnet, aber was ich auch als Christ ganz wichtig finde. Das Suchen, das Fragen, auch das Zweifeln und vor allem das Staunen. Und was ich heute tun möchte mit Ihnen, ist eigentlich eine Reise. Ich möchte Sie mitnehmen auf eine Reise durch meinen Alltag. Mein Alltag ist da draußen. Das sind Zahlen, das sind Größen, Dimensionen. Aber auch unglaublich schöne Dinge. Physik kann schön sein. Und gerade in der Astronomie haben wir viele schöne Bilder, die ich zeigen kann. Und das tun wir. Wir machen eine Reise von der Erde bis hin zum Urknall. Und es soll nicht trocken wissenschaftlich sein, sondern das soll eben das Staunen im Vordergrund stehen. Und das ist etwas, was wir gemein haben mit Menschen durch alle Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg. Und deswegen werde ich auch mal wieder ein paar Bibelstellen einblenden und zeigen und uns in Erinnerung rufen, weil ich das Gefühl habe, dass dieses Staunen doch uns verbindet mit den Menschen, die vor 2000, 3000 Jahren da über diese Erde gelaufen sind und sich gefragt haben, was ist da oben? Was passiert da? Und das, glaube ich, da berühren sich Glaube und Naturwissenschaft. Fangen wir an mit unserer Reise. Wir nehmen einen Sonnenuntergang am Meer und da sitzen wir dann am Strand, so wie schon vor Tausenden von Jahren Menschen da gesessen haben und gedacht und geschaut haben. Ein paar Möwen in der Ferne, so ein leiser Windhauch, den ich spüre. Und ich fühle mich eins mit der Natur. Und ich fühle mich eins mit dem Schöpfer, der dahinter steht. Und nur noch wenige Minuten und das helle Licht der Sonne wird verschwinden. Und dann wird der Himmel in ein dunkles Schwarz gehüllt werden. Und öffnet mir den Blick auf einen neuen Himmel. Auf eine neue Weite. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Herr, lass mich in die Weite schauen. Was hast du mir zu erzählen? Ich lass mich überraschen. Und dann schauen wir nach oben und plötzlich erscheint ein Lichtermeer, die Sterne. So viele Sterne am Himmel. So viele können wir gar nicht mit bloßem Auge sehen. Nur wenn wir mit einer Kamera eine Aufnahme machen, dann sehen wir, wie es auf einmal leuchtet und funkelt. Und seit Menschengedenken sind wir eingeladen, hochzuschauen und zu erforschen, was da passiert. Mit unserem Verstand und mit unserem Gemüt. Fangen wir an, lösen wir uns also von dieser Erde und steigen auf mit einer Rakete ins All. Und dann starten die Raketenmotoren und es geht hoch. Ich habe das einmal mitgemacht in Florida, in Cape Canaveral, als ein Teil von einer Kamera für das Space-Teleskop hochgeschossen wurde. Es war nachts um 4 Uhr. war stockdunkel, wir waren müde, wir waren ganz weit weg. Und plötzlich fing es an zu leuchten. Und die Nacht wurde taghell. Und es brauste. Und da habe ich erst begriffen, wie viel Kraft es braucht, dass wir uns lösen können von dieser Erde. Wie viel Energie es braucht, da hochzukommen. Und dann sind wir da oben. Und wir bewegen uns um die Erde. Wir kreisen um die Erde. Alle 90 Minuten einmal um die Erde herum. Alle 90 Minuten einen Sonnenaufgang. Alle 90 Minuten einen Sonnenuntergang. Zeit verändert sich. Zeit und Raum verändern sich. 1000 Jahre sind wie der Tag, der gestern vergangen ist. Und dann schauen wir zurück auf die Erde. Wir sehen die Ozeane, die Erde, das feste Land, das heilige Land, was so friedlich aussieht und doch so zerrissen ist. Wir sehen unsere Atmosphäre, diese dünne Schicht, die uns beschirmt mit Wolken, die Luft, die wir atmen, ein ganz zarter Schleier nur. Und dann dieses Bild, was so ikonenhaft geworden ist. Diese blaue Perle im dunklen All. Das ist sie. Unsere Heimat. Da kommen wir her. Da ist Leben. Da ist Freude. Da ist Wärme. Und noch weiter weg. Mond und Erde. Das Gespann, das seit Milliarden aneinander gebunden ist durch die Schwerkraft. 390.000 Kilometer Abstand. Es gibt Autos, die fahren so weit. Das Licht braucht 1,3 Sekunden, um von der Erde zum Mond zu kommen. Und der Mond ist gut. Er stabilisiert die Erdachse. Er sorgt für Gezeiten. Er beschirmt uns vor Meteoriten, wo auch er ist entstanden aus einer Kollision, aus einer großen Katastrophe, die fast die Erde zerrissen hat, hätte. Jetzt sind sie ein Paar. Und das war das Bild, was die ersten Astronauten so beeindruckt hat. Erdaufgang auf dem Mond. Nicht die Sonne geht auf, die Erde geht auf einmal. Edgar Mitchell hat das mal so beschrieben, seine Überraschung. Plötzlich taucht hinter dem Rand des Mondes in langen, zeitlupenartigen Momenten von grenzenloser Majestät ein funkelndes, blau-weißes Juwel auf. Du brauchst eine Weile, um ganz zu begreifen, dass es die Erde ist, unsere Heimat. Und Frank Borman, der da oben war, und der als erste dieser Bilder machte, der sagte, je mehr wir über die Wunder des Universums wissen, desto klarer erkennen wir darin die Hand Gottes. Wenn ich meinen Standpunkt verändere, entdecke ich auch neue Wahrheiten. Und dann schauen wir zurück von Erde und Mond auf die Sonne, den großen Glutball, der unser Lebensspender ist. 150 Millionen Kilometer entfernt. Das Licht braucht jetzt 8 Minuten, um von dort zu uns zu kommen. Ist 1 Million mal größer als die Erde. Und jede Sekunde werden 580 Millionen Tonnen Wasserstoff verbrannt und umgesetzt in Helium. Eine unglaubliche Energie, die erzeugt wird. Und das seit 5 Milliarden Jahren. Und noch hat sie Zeit für weitere 5 Milliarden Jahre. Es ist nicht nur ein ruhiger Stern, unsere Sonne. Sondern Sie ist ganz unruhig mit Explosionen an der Oberfläche, Ausbrüchen, starke Magnetfelder, heißes Plasma wird hinausgeschleudert und fällt wieder zurück. Es fällt entlang dieser Magnetfeldlinien. Und dann die Planeten natürlich im Sonnensystem. Der Mars, der ist uns am ähnlichsten. Aber keiner ist so wie unsere Erde mit Wasser und Luft, wo wir atmen können. Und doch Dinge, die uns bekannt vorkommen. Ein Krater mit Eis auf dem Mars, mit Wassereis und einer großen Eisschicht in der Mitte. Man hat das Gefühl, man würde drüber fliegen. Und das ist schon besonders. Wir schauen auf den Mars. Ist das nicht ein Vorrecht, das wir haben, als erste Generation in der Geschichte der Menschheit, zurückzuschauen und Eis auf dem Mars zu sehen? Keiner davor hat das jemals sehen können. Oder hier ein Sonnenuntergang, nicht auf der Erde, auf dem Mars. Sonne ist weiter weg und es ist kleiner und schwächer. Aber man fühlt sich fast zu Hause. Und Wolken, eine Wüste. Man sieht fast den Wind blasen und die Wolken ziehen. Atmen können wir da nicht. Ein Bruchteil des Drucks unserer Atmosphäre und ganz wenig Sauerstoff. Aber doch. Und dann noch weiter weg, der Jupiter. Licht braucht jetzt eine Stunde, um dahin zu kommen. Der größte Planet in unserem Sonnensystem. 11-mal größer als die Erde. 800 Millionen Kilometer entfernt. Er hat keine feste Oberfläche mehr, besteht aus Gas. Wenn ich da lande, sinke ich einfach zum Zentrum und verschwinde. Leben könnte ich da nicht. Stürme mit einer Geschwindigkeit von 360 km/h, die Jahrhunderte teilweise überleben können. Und seine Monde, hier sehe ich den Io. Und das ist kein Loch, sondern den Schatten, den der Io auf den Jupiter wirft. 2 Stunden mit Lichtgeschwindigkeit, da entdecke ich den prächtigsten der Planeten, Saturn, mit seinem Ring, 100.000 Kilometer im Durchmesser. Abstand 1,5 Millionen Kilometer. Und ein paar seiner Monde sind im Schatten. Und da hört der Ring nicht etwa auf, sondern das ist der Schatten, den der Saturn selber auf seinen Ring wirft. Auch das ist ein Bild, das in dieser Klarheit wir nur haben können, weil ein Satellit dahin geflogen ist und diese Aufnahmen gemacht hat. Aber weiter kommen wir kaum noch. Dann müssen wir Teleskope benutzen, um hinauszuschauen. Und das sind sie, die Planeten, von denen wir alle in der Schule schon gehört haben. Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun. Naja, und den haben wir inzwischen abgeschafft. Weil er zu klein ist. Weil es viele andere gibt, die so groß sind wie der Pluto. Nicht nur einen Zwergplaneten gibt, sondern viele. Deswegen haben wir vor ein paar Jahren abgestimmt und gesagt, nee, wir wollen nicht jedes Jahr 9 Planeten dazu kriegen. Wir bleiben bei den großen 8, die da sind. Und der als erstes diese Planetenbewegung genau beschrieben hat, und das war eigentlich zu Beginn der modernen Physik, war Johannes Kepler. Er hat es genau beschreiben können und hat auch gefunden, dass die Sonne im Zentrum des Planetensystems ist. Und für ihn war das auch eine theologische Entdeckung, was er da gefunden hat, die Planetenbahn, diese Regelmäßigkeit. Wir sehen hier, wie Gott gleich einem menschlichen Baumeister der Ordnung und regelgemäß an die Grundlegung der Welt herangetreten ist. Das Weltall funktioniert nach geordneten Regeln. Da herrscht Ordnung, kein Chaos. Und Gott ist nicht jemand, der mal so und mal so entscheidet. Die Naturgesetze, auf die kann ich mich verlassen. Auf diese Schöpfung kann ich mich verlassen. Und nur dadurch ist unser Leben überhaupt möglich, dass eine Ordnung da ist. Und das ist das, was auch die Bibelschreiber immer wieder ausgedrückt haben, diese Ordnung, die da ist. Und Johannes Kepler, der diese Planeten aufgeschrieben hat, diese Gesetze, der hat am Ende seines großen Buches aufgehört mit einem Dankgebet. Wünschte ich mir auch mal, dass ich mir das trauen würde, am Ende meiner wissenschaftlichen Arbeiten irgendwann mal so ein Dankgebet zu schreiben. Habe ich noch nie gemacht. Aber er sagt, das ist es also, was ich über das Werk des göttlichen Schöpfers vorbringen wollte. Es ist jetzt Zeit, dass ich endlich Augen und Hände von den Blättern voller Sätze und Beweise weg zum Himmel erhebe und zum Vater des Lichts in Andacht und Demut bete. Und dann kommt's Gebet. Eines der wichtigsten wissenschaftlichen Werke endet mit dem Dankgebet. Jetzt verlassen wir unser Sonnensystem und schauen hinaus. Und was wir sehen, sind Sterne, überall Sterne in unserer Milchstraße. Ein Kollege von mir arbeitet in einem Sternenkatalog. 1 Milliarde Sterne wollen sie zählen. Und das mal 1% aller Sterne in unserer eigenen Milchstraße. Alle werden wir nie schaffen. Und immer wieder taucht in der Bibel dieses Staunen über die Größe und die Vielfalt und diese große Zahl der Sterne auf. Er zählt die Sterne und nennt sie alle mit Namen. Gott, der alles kennt. Und ich wundere mich immer, weil damals konnte man eigentlich nur 1000 Sterne sehen. Das war zwar viel, aber es war nicht unzählbar. 1000, das war okay. Es gab Heere, die waren größer. Und doch, irgendwie hatten sie damals schon das Gefühl, da ist noch viel mehr dahinter. Was ist ein Stern eigentlich? Unsere Sonne ist ein Stern. Die meisten Sterne, die wir am Himmel sehen, das sind nur kleine Lichtpunkte. Ganz manchmal sehen wir einen Stern mit einem großen Teleskop, wo wir sehen, das ist nicht nur ein Punkt, sondern der hat auch eine bestimmte Größe. Das ist einer der größten Sterne, die wir so auflösen können. Hier sehen wir die Größe des Sternes und das hier ist die Umlaufbahn der Erde. Und das ist die Umlaufbahn des Jupiters. Unser Sonnensystem würde in diesen ganzen Stern hineinpassen. Und vielleicht wird das irgendwann mit unserer Sonne auch passieren, dass sie sich ausdehnt und die Erde verschluckt. Das gehört zum normalen Lebensablauf eines Sterns. Und Sterne sind auch nicht gerne einsam, kommen oft in Gruppen vor. Und was wir hier sehen, ist das Siebengestirn. Das haben wir alle schon mal gesehen, so als kleines Sternbild dort oben. Jetzt sind wir schon 400 Lichtjahre entfernt. Das Licht braucht 400 Jahre, um von der Sonne und von der Erde dorthin zu kommen. Und das, was wir sehen, ist 400 Jahre vor 400 Jahren passiert. Wir schauen immer ein Stück zurück in die Zeit. Und schon damals war das Siebengestirn ein wichtiges Bild am Himmel. Und noch heute, wenn Sie mal auf japanische Autos gucken, Subaru heißt auf Japanisch Siebengestirn, dann werden Sie es da wieder entdecken. Das ist das, was uns von damals bis heute begleitet. Was wir da sehen, ist nicht nur Stern, sondern auch Staub. Und das ist ganz wichtig. Das Weltall ist nicht leer. Das sind Staubkörner. Wir werden sehen, daraus entstehen auch neue Sterne. Und das Licht wird gebrochen an diesen Staubkörnern. Und genau wie am Himmel, wo das blaue Licht am stärksten, an unserem Himmel, wo das blaue Licht am stärksten gebrochen wird, deswegen haben wir einen blauen Himmel. Genauso ist das hier auch so. Der gleiche Prozess auf der Erde passiert auch dort im Weltraum. Und das ist der Orionnebel. Noch mehr Staub. So viel Staub, dass wir gar nicht hindurchschauen können. Sterne sehen wir gar nicht mehr. Und was da passiert ist, dort ist eine Sternenfabrik. Der Staub, diese Wolken aus Staub, die hunderte, tausende Lichtjahre groß sein können, ziehen sich unter ihrer eigenen Schwerkraft zusammen. Und dann entstehen neue Sterne. Es wird heißer und heißer und irgendwann fängt dieser Staubklumpen an, sich zu entzünden und leuchtet und brennt und ein neuer Stern entsteht. Und um den Stern herum sind noch Reste dieses Staubes. Wenn wir hineinschauen, dann sehen wir das. Stern, ein Ring drumherum. Und wenn zufällig mal einer von der Seite zu sehen ist, sieht es aus wie ein UFO. Aber das ist einfach die Staubscheibe, aus der der Stern entstanden ist. Und aus dieser Staubscheibe entstehen wahrscheinlich neue Planeten. So entsteht eine Erde, ein Jupiter, ein Merkur. Und wahrscheinlich haben fast alle Sterne in unserer Milchstraße ein Planetensystem um sich herum. Und dieses Wechselspiel aus Staub und Sterne produziert wunderschöne Gebilde am Himmel. Der Staub wird weggeschmolzen durch die Strahlung und verschwindet langsam durch die Hitze, wenn die neuen jungen Sterne dort erscheinen. Das Licht wird gebrochen. Es leuchtet, der ganze Nebel leuchtet rot, wieder im Sonnenuntergang oder beim Sonnenaufgang, wo das blaue Licht verschluckt wird. Und im Zentrum haben die jungen Sterne schon ein Loch gebrannt mit ihrer Strahlung. Der Staub löst sich langsam auf. Das sind ein paar der schönsten Bilder, die wir sehen. Staub und Sterne und das Leuchten. Das ist das Zeichen des Lebens, des Neuentstehens, des Neuwerdens. Aber wo Neues wird, muss auch Altes vergehen. Und auch das passiert. Der Helixnebel, immer noch 400 Lichtjahre weit weg, also direkt vor unserer Haustür. Und im Zentrum dieses Nebels ist ein Stern, ganz hier im Zentrum. Und dieser Stern ist alt, ist am Ende seines Brennstoffvorrates angekommen. Und er fängt an, sich noch einmal aufzubäumen. Und er fängt an, die äußeren Schichten abzustoßen und schleudert das hinaus ins All wieder, was ihn einmal ausgemacht hat. Wenn wir hineinschauen, dann sehen wir hier diese komischen Strukturen. Das sieht aus wie Kaulquappen. Und diese Kaulquappe ist so groß wie das ganze Sonnensystem. Dieser Schwanz ist 100 Milliarden Kilometer lang. Und das sind neue Staubwolken, die entstanden sind im Stern selber. Das Material ist rausgeschleudert worden und dieser Staub entsteht. Und daraus werden sich wieder neue große Staubwolken bilden und neue Sterne. Und was ganz wichtig ist, die Elemente werden in diesen Sternen gebacken. Wasserstoff wird zu Helium. Und Helium setzt sich weiter um in die anderen Elemente. Kohlenstoff, Sauerstoff. All das wird durch Kernfusion im Zentrum von Kernen gemacht und wird dann wieder abgegeben am Ende des Lebens eines Sterns. Neues Leben, neue Elemente entstehen. Und dadurch ergibt sich nochmal ein prächtiges Bild. Am Ende des Lebens drehen Sterne nochmal so richtig auf und blühen auf, stoßen Gas hinaus. Aber wenn ein Stern zu groß ist, wenn er völlig ausgebrannt ist und zu groß ist, dann stirbt er nicht langsam, dann stirbt er mit einem großen Knall. Und das ist eine Supernova. Der Stern stürzt in sich zusammen und es kommt zu einer riesengroßen Explosion. Im Zentrum wird das Material zusammengepresst. Und bei der Explosion entstehen neue Elemente. Eisen, Uran und andere Dinge werden hinausgeschleudert in so einer Explosion. Und auch so entsteht wieder Neues. In der Katastrophe, in der großen Explosion, bei der am Ende nichts mehr übrig bleibt, nur noch dieser Schleier, diese Explosionswolke, die hinausrast, mit 5000 Kilometern pro Sekunde sich nach draußen bewegt. Da sind die neuen Elemente wieder drin. Und so denken wir, dass alles, was wir heute hier haben, jedes Kohlenstoffatom, jedes Sauerstoffatom, das wir atmen, all das, was in uns drin ist, alle Spurenelemente, irgendwann schon mal in einem solchen Stern gewesen sein muss. Denn nur da entstehen diese Elemente. Und diesen Zyklus, den kennen wir, des Vergehens und des Neuwerdens. Das Weizenkorn, das in die Erde fallen muss und erstirbt. Aber wenn es erstirbt, bringt es wieder neue Frucht. Dieser Zyklus des Lebens, dieser Zyklus der Sterne, den kennen wir auch auf der Erde vom Ackerbau und anderen Dingen. Und dann schauen wir noch weiter hinaus. Jetzt sind wir nicht mehr in unserer eigenen Galaxie. Wir sehen die Andromeda-Galaxie, unsere Schwester-Milchstraße sozusagen. Wir sitzen in unserer eigenen Milchstraße, irgendwo am Rande, da ist Marburg vielleicht. Und dann schauen wir hinaus zum Zentrum. Und alles, was wir sehen, ist diese Scheibe von der Seite. Das ist die Milchstraße. Und die Andromeda-Galaxie, die wir hier sehen, müsste so aussehen wie unsere eigene eigentlich von außen. 30.000 Lichtjahre dauert es vom Zentrum bis nach hier. Und die Andromeda-Galaxie ist 2,5 Millionen Lichtjahre entfernt. Wir können das sehr genau messen. Ich habe es selber mit einem Studenten vermessen, in einer sehr einfachen Methode diesen Abstand zu messen. 2,5 Millionen Lichtjahre. Das Licht braucht 2,5 Millionen Jahre zu uns. 200 Milliarden Sterne sind in so einer Milchstraße. Ungefähr so viel wie bei uns. Es dauert 200 Millionen Jahre, bis sich einmal die Milchstraße um sich selber gedreht hat. Und auch das können wir sehen. Wir können wirklich sehen, wie sich unsere Erde um das Zentrum unserer eigenen Milchstraße dreht. Weil wir so genau die Positionen unserer Erde relativ zum Zentrum unserer Milchstraße messen können. Das sind große Zeitskalen. Und auch das Staunen über die Größe finden wir immer wieder. Seht doch nur in die Höhe, wer hat die Sterne da oben geschaffen? Er lässt sie alle aufmarschieren, das ganze unermessliche Heer. Auch da wieder, das unermessliche Heer. Jeden Stern ruft er einzeln mit Namen. Und keiner bleibt fern, wenn er, der Mächtige und Gewaltige, ruft. Und Galaxien gibt es in allen Formen und Farben und Strukturen. Die hier heißt Sombrero, weil sie diesen schönen Rand hat, diese Krempe. Und in jedem dieser Milchstraßen gibt es ein dunkles Geheimnis. Ein riesengroßes schwarzes Loch im Zentrum. Eigentlich in jeder Milchstraße, in unserer Milchstraße und auch in dieser. Da ist ganz viel Materie auf ganz kleinen Raum zusammengepresst. So viel, dass selbst Licht nicht mehr dieser Anziehungskraft entkommen kann. Und das kann man simulieren. Das haben wir hier getan. Das ist ein schwarzes Loch. Noch. Da ist tatsächlich ein schwarzes Loch und da ist Gas drumherum. Und was passiert, wenn man dieses Gas um das schwarze Loch rotieren lässt? Das kann man berechnen. Und das kommt dabei heraus. Das Gas rotiert mit fast Lichtgeschwindigkeit um das schwarze Loch herum und wird heiß und leuchtet, wird auf einmal ganz hell. Und das, was mal schwarz war, wird auf einmal hell und strahlend. Und dieser Ring, das ist der Ereignishorizont. Das ist dieser Punkt, wo es nur hineingeht und nie wieder hinaus. Und senkrecht dazu, da schießt das Gas wieder hinaus. Entlang der Rotationsachse. Und fliegt mit Lichtgeschwindigkeit, fast Lichtgeschwindigkeit nach draußen. Und das sehen wir tatsächlich, wenn wir auf so eine Galaxie schauen. Das ist eine andere elliptische Galaxie mit mehreren 100 Milliarden Sternen. Auch im Zentrum wieder ein schwarzes Loch. Machen wir ein optisches Bild. Und jetzt legen wir ein Radiobild drüber. Und da sehen wir, dass aus dieser Milchstraße auf einmal was hinausgeschossen kommt. Und das kann mehrere Millionen Lichtjahre lang sein, dieser Plasmastrahl, der hinausgeschossen kommt. Wie ein großer Feuerspucker ist auf einmal dieses schwarze Loch. Und es kann größer sein, so ein schwarzes Loch, als unser eigenes Sonnensystem auch wieder. Und jetzt sind wir bei einer Galaxie, die 2 Milliarden Lichtjahre von uns entfernt ist. Und jetzt, bei 200 Millionen Lichtjahre entfernt, sehen wir diese Gruppe von Milchstraßen. Auch Milchstraßen sind nicht gern allein. Sie kommen in Gruppen. Sie bewegen sich umeinander. Und das sehen wir hier, wo 2 Milchstraßen miteinander kollidieren. In dem Moment, wir sehen natürlich nicht, wie es weitergeht. Wir sehen nur, was gerade im Moment passiert. Das dauert mehrere 100 Millionen Jahre, so ein Zusammenstoß. Sterne werden hinausgeschleudert und die 2 Kerne dieser Milchstraßen verschmelzen. Aber im Zentrum, da entsteht wieder was Neues. Die Sterne gehen aneinander vorbei. Die Milchstraße ist eigentlich leer. Die Sterne gehen so, die berühren sich nicht. Aber das Gas und der Staub, der trifft sich. Und es entsteht Druck und Dichte und neue Sterne entstehen. Und auch hier ist wieder die Katastrophe eigentlich der Beginn neuer Sterne, neuen Lebens, neuer Planeten. Und was da passiert, das kann man simulieren im Computer. Wir sehen immer nur einen Ausschnitt, aber im Computer können wir ausrechnen, was passiert eigentlich, wenn ich so viele Galaxien auf einen Haufen habe. Und da sehe ich hier, wie Galaxien sich bewegen, wie sie miteinander verschmelzen. Wir sehen hier im Zentrum, wie sich 2 getroffen haben und dann kommt eine neue da rein und noch eine und sie wird größer und schwerer, hat mehr Anziehungskraft. Und die eine Galaxie wächst, die andere wird zerrissen und so entwickeln sich ganze Galaxiensysteme im Laufe des Universums. Und dann schauen wir auf dieses Bild, für mich eines der beeindruckendsten Bilder eigentlich. Bild des Hubble Space Teleskops, ganz vor ein paar Jahren gemacht, wo man 2 Wochen lang irgendwo ins All geschaut hat. Toll, ne? 2 Wochen einfach sitzen und nur ins All hinausschauen. Das hat man gemacht. Und je länger man schaut, desto mehr sieht man. Desto mehr man integriert die Kamera, die Belichtungszeit, sind 2 Wochen lang belichtet. Und was vorher leer war, ist auf einmal gefüllt. Und dieser Ausschnitt, den wir hier sehen, der ist so groß, wie wenn ich ein Nadelöhr gegen den Himmel halte. Ich halte eine Nadel hoch und schaue durch das Nadelöhr gegen den Himmel. Und dann sehe ich einen Ausschnitt, der so groß ist. Hier sind über 1500 Objekte und jedes davon ist eine Galaxie. Das ist kein Stern, das sind ganze Galaxien. Hier ist ein Stern in unserer Milchstraße. Alles andere sind Galaxien. Und jede einzelne dieser Galaxie hat wieder 100 Milliarden Sterne oder 200 Milliarden Sterne. Und wenn ich dann ausrechne, wie viele Nadelöhre brauche ich, um den ganzen Himmel abzudecken? Wie viele Galaxien sind dann im ganzen Universum verteilt? Komme ich wieder auf über 100 Milliarden Galaxien mindestens, die da sein müssen. Mal 100 Milliarden Sterne. Das kann man gar nicht im Kopf ausrechnen. Ich habe mal abgeschätzt, tatsächlich sind so viele Sterne zu sehen und abzuleiten daraus, wie es Sandkörner gibt an den Küsten, an den Stränden unserer Meere. In der Wüste gibt es sogar noch mehr Sandkörner, aber wenn man nur so die Sandstrände, die Küsten nimmt, dann gibt es so viele Sterne wie Sandkörner. Und auch dieses Bild, das war schon da von dieser Größe. Wie man des Himmels Heer nicht zählen, noch den Sand am Meer messen kann. Diese unermessliche Größe, die über unseren Verstand hinweggeht. Wenn Sie wieder am Strand sind am nächsten Sommer, dann gehen Sie mal hin, nehmen sich so eine Prise Sand und fangen Sie mal an zu zählen. Und überlegen Sie, wie lange Sie damit beschäftigt sind. Und jetzt doch noch eine wissenschaftliche Grafik zum Schluss, die ganz wichtig war. Das hier ist eine Messung des Abstandes von Galaxien und das hier ist die Geschwindigkeit von Galaxien. Man hat ganz viele Galaxien vermessen und man kann messen, wie schnell die sich auf uns zu oder von uns weg bewegen. Mit Hilfe des Doppler-Effektes. Das ist der Effekt, den Sie vielleicht kennen, wenn man Auto auf näher kommen hört, nicht? Der Ton wird zusammengestaucht, wenn das Auto auf uns zukommt und auseinandergezogen, wenn es von uns weggeht. Das geht auch mit dem Licht so. Wenn Galaxien von uns wegfliegen, dann wird das Licht auseinandergezogen, rot verschoben. Und wenn sie auf uns zukommen, wird das Licht blauer. Und damit kann ich feststellen, ob eine Galaxie, in welche Richtung es fliegt und wie schnell. Und fast alle Galaxien, die wir kennen, und alle, die ein bisschen weiter weg sind, fliegen von uns weg. Alle fliegen von uns weg. Scheinen sehr unbeliebt zu sein im Universum. Und die Erklärung ist, dass überall, wo ich bin, alles von mir wegfliegt. Wie kann das sein? Das kann sein, dadurch, dass das ganze Universum sich ausdehnt. Das ganze Universum, da kommt immer mehr Raum zwischen den Galaxien dazu. Und dann wird der Abstand immer größer zu allen anderen Galaxien. Und je weiter ich weg bin, desto mehr Raum kommt dazwischen. Und das war ein katholischer Priester, der das als erster entdeckt hat, Lemaître. Er hat gedacht, wenn das so ist, wenn alles auseinanderfliegt, dann muss es ja irgendwann mal in einem Punkt zusammen gewesen sein. Er nannte das Uratom. Den Urpunkt, aus dem alles entstanden ist. Und tatsächlich hat man dann 30 Jahre später etwas gefunden am Himmel, was im Hintergrund zu sehen ist. Diese kosmische Hintergrundstrahlung hat festgestellt, dass das ganze Universum strahlt mit einer Strahlung, die wir kennen, nämlich von die Wärmestrahlung. Die Strahlung, die unsere Herdplatten rot glühen lässt. Sobald etwas warm wird, strahlt es. Und je wärmer es ist, desto mehr strahlt es. Aber ganz wichtig ist, das, was da strahlt, dieser schwarze Körper nennen wir das, der muss undurchsichtig sein. Diese Art der Strahlung sehen wir nur, wenn etwas undurchsichtig ist. Wie kann überall am Himmel, wo ich bis in die Unendlichkeit gucken kann scheinbar, Strahlung kommen, die von der Herdplatte kommt, die undurchsichtig ist? Und die Erklärung war, was ich da sehe, diese Strahlung, ist von dem Zeitpunkt im Universum, als alles so kompakt war, dass es tatsächlich undurchsichtig war. Und damit hatten wir eine Theorie und einen Gedanken darüber, über diesen Urknall. Und dass das Bild, das wir heute haben, kompliziert vielleicht und vieles verstehen wir noch nicht, irgendwann, vor fast 14 Milliarden Jahren, war alles in einem Punkt. Es war reine Energie, Photonen, Teilchen, alles durcheinander. Es werde Licht und es ward Licht, ja? Es ward Licht in diesem Moment. Das All war unendlich klein und gefüllt mit Energie und es dehnte sich aus und dieses Firmament wurde größer und größer und es entstanden die ersten Teilchen, Wasserstoff entstand irgendwann. Nach 400.000 Jahren entstand der Wasserstoff. Und dann sammelte sich der Wasserstoff irgendwann in Inseln von Materie. Und die ersten Sterne entstanden, die ersten Galaxien entstanden. Und dann entstand dieser Zyklus des Entstehens und Vergehens nach ganz strengen Ordnungen. Und irgendwann, ganz am Ende, kam Marburg dabei raus und sammelte sich in einer Kirche und fing an, darüber nachzudenken. Und all die Protonen und der Kohlenstoff, der mal irgendwann in diesen Sternen war, fing auf einmal an nachzudenken. Was ist das eigentlich, was da vor sich geht? Und da sind wir noch heute. Da sind wir wieder zurück. An unserem Strand. Von unserer Reise in die Unendlichkeit. Und fragen uns, was ist eigentlich unser Platz in dieser Welt? Wenn ich sehe die Himmel deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Was sind wir da noch? Staubkörner auf einem Staubkorn. Was ist der Mensch? Und da kann man ganz schnell klein werden und ein kaltes und totes Weltall entdecken, in dem wir keine Rolle spielen. Ein winziger Planet inmitten zahlloser Galaxien. Doch schon damals hatte der Psalmist keine Angst, keine Verzweiflung. Er wusste, dass Gott ihn genauso erschuf wie das Universum. Und er wusste und er fühlte in seinem Herzen, dass Gott nicht kalte Physik und kalte Natur ist, sondern Gott ist jemand, der denkt und fühlt und der da ist und der mir nahe kommt. Und das steht in keinem Physikbuch drin. Das kann man nicht messen. Das kann man nur erfahren. In dieser Größe des Weltalls, die von einem Schöpfer spricht, der noch viel größer ist als mein Verstand und meine Vernunft, da bin ich geliebt. Da bin ich gewollt. Ich mit meiner Arroganz, der immer denke, ich kann die Welt beherrschen. Ich, der zerbrochen bin an dieser Welt. Ich bin geliebt. Und diese Schöpfung ist da für dich. Ich bin größer als diese Schöpfung. Denke ich, will Gott uns sagen. Ich bin größer als alles das, was du dir vorstellen kannst. Doch kannst du mir begegnen. Und das ist die Erfahrung, die wir als Christen machen, wenn wir Jesus begegnen, in unserem Leben, unserem Sein. Und dazu möchte ich einladen, dass wir das mitnehmen. Nicht nur diese Größe und die Lehre, sondern das Wissen, dass er bei uns ist. Amen.
Ja, vielen Dank, Heino Falke. Ich fange mal mit der ersten Frage an. Wenn ich das so richtig verstanden habe, gibt es inzwischen Teleskope, mit denen man relativ weit gucken kann. Und wir gucken relativ weit, mach das andere Mikro auch noch an, bitte, weit sozusagen in den Weltraum und gleichzeitig in die Zeit zurück. Weil das, was wir sehen, hat ja so und so viele Jahrmillionen gebraucht, bis es bei uns angekommen ist. Das heißt, was wir jetzt sehen, da war schon mal Schnee von gestern sozusagen. So. Und wie weit können wir denn gucken? Können wir bis zum Urknall gucken oder wie weit können wir gucken?
Wir können bis 400.000 Jahre nach dem Urknall gucken. Und danach, das war diese Herdplatte, die optisch dick wird. Und das sind ungefähr 13,7 Milliarden Jahre zurück. Können wir gucken, da sehen wir was. Dann ist eine Lücke. Da sind so ungefähr ein paar hundert Millionen Jahre nichts. Da suchen wir noch nach, dass wir was finden. Und dann entstehen so die ersten Sterne. Also wir können fast bis zum Urknall, aber so die ersten 400.000 Jahre, die sind vor unseren Augen verborgen. Und aber wir können nicht durch den Urknall hindurch gucken. Das ist natürlich noch spannender. Was ist davor? Ha.
Aber es ist schon relativ teuer, so weit zu gucken, ne? Oder?
Ehrlich gesagt, also die erste Strahlung, die von dieser Hintergrundstrahlung ist mit einer relativ einfachen Antenne in den 50er Jahren schon gefunden worden. Wenn man es dann genauer machen will, dann wird es sehr teuer, das stimmt.
Okay, also, wer möchte eine Frage stellen?
Ich möchte eine Frage stellen, auch zum Urknall. Wenn nichts nicht knallt, warum hat es dann geknallt? Und wenn nichts geknallt hat, ist das doch die Creatio ex nihilo, oder nicht?
Ja, das ist die große Frage. Und das war, deswegen hat zum Beispiel auch die katholische Kirche, als dieser Priester zum ersten Mal mit dieser Idee kam, und die wurde auch sehr schnell akzeptiert von vielen Wissenschaftlern, und es waren auch andere, die daran gearbeitet haben, gesagt, das ist ja super. Nicht? Wie ein Kollege von mir gesagt hat, nicht die heutige Wissenschaft, die gibt der Bibel recht, nicht am Anfang. Es gab einen Anfang. Das ist heute, das ist wissenschaftlicher Stand. Und davor hat man gedacht, es war immer alles. Nur was war davor? Und viele Kollegen, ich kenne auch noch ältere Kollegen, die waren richtig sauer darüber, weil sie gedacht haben, dann kommt der Schöpfer wieder aus der Todeskiste wieder raus und wir brauchen ihn wieder. Aber so einfach ist es dann doch nicht. Wir wissen einfach nicht, was da passiert ist. Und es gibt dann viele Theorien, es gibt Theorien von unendlich vielen Universen, Multiversen. Das ist also fast eine unendliche Anzahl Universen gab, die alle mal entstanden und wieder vergangen sind. Und wir leben zufällig in dem einen, in dem Leben möglich ist. Also das ist so ein Gedankentrick, mit dem man sagen kann, okay, dann brauche ich doch wieder keinen Schöpfer. Natürlich, wo kommen dann wieder die Multiversen her? Ja, und wenn diese Multiversen, da ist dann wieder alles möglich. Ja, dann kann man wieder fragen, ist dann vielleicht auch ein Universum mit Gott möglich? Und ja, also man kommt da einfach nicht weiter. Und wer glaubt, wissenschaftlich Gott zu beweisen oder widerlegen zu können, ja, der glaubt das nur.
Und zu den anderen Multiversen, die sie als gedachte Größen sind, kommen wir auch nicht hin, ne?
Das Problem ist, wir können es nicht testen. Also es ist genauso viel Metaphysik wie alles andere. Und ich sage dann so, als Christ, Gott kann ich zumindest noch erfahren. Also Multiversen kann ich mir nur denken. Das ist so.
Kann man ausrechnen, wie weit sich dieses Universum jeweils ausdehnt? Und wenn man das kann, kann man dann auch eventuell ausrechnen oder sich vorstellen, dass diese Ausdehnung irgendwann aufhört?
Ja, das war der Gedanke am Anfang, dass also es gibt diesen Urknall und es dehnt sich aus und unter der Kraft, der Schwerkraft wird es immer langsamer und irgendwann fällt es wieder in sich zusammen und es gibt einen neuen Urknall und wir haben so einen ewigen Zyklus, der immer weitergeht. Jetzt haben wir dummerweise festgestellt, dass A, nicht genug Materie im All ist, um das Universum wieder zusammenstürzen zu lassen. Es wird sich also weiter ausdehnen. Und was da noch erschreckender ist, in den letzten 10 Jahren hat man festgestellt, dass das Universum sogar noch schneller sich ausdehnt. Hat es dann, glaube ich, 2011 den Nobelpreis für gegeben. Es gibt irgendeine Kraft, die das Universum auseinandertreibt. Wir haben keine Ahnung, was das ist. Wir können es messen. Wir können diese Ausdehnungsgeschwindigkeit als Funktion der Zeit messen. Und es fliegt auseinander, das Universum. Und wie es dann weitergeht, weiß kein Mensch. Also es kann so sein, dass irgendwann alles immer weiter weg ist und am Ende sehen wir nur noch unsere eigene Milchstraße und alle anderen Galaxien sind quasi aus unserem Sichtfeld verschwunden. Und dann sehen wir auch keinen Anfang mehr. Ja? Der Urknall wäre dann auch nicht mehr zu sehen, weil es sozusagen verschwunden ist von unserer Bildschirmfläche. Und irgendwann sind alle Sterne ausgebrannt und dann ist es ein sehr trübes, kaltes Weltall, was dann noch übrig bleibt. Aber auch wieder ein Kollege hat mal irgendwann erzählt, es ist so viel Neues passiert in diesem Universum, ja? Dass man sich gar nicht, es ist so kreativ, das Universum. Also wer nach 400.000 Jahren, nach diesem Urchaos, was da war, vorhergesagt hätte, dass irgendwann mal so eine Kirche hier entsteht oder Menschen, der wäre für verrückt erklärt worden und eingesperrt worden. Ja, das war ja nur Chaos da. Und daraus entstehen wir. Hätte man damals nicht vorstellen können, auch nicht berechnen können. Und noch viele andere Dinge, die eigentlich immer passiert sind. Also kurz und gut, Voraussagen machen wir nicht.
So, das ist auch sicherer. Jetzt haben wir hier eine Frage.
Es gibt ja manche Menschen oder manche Christen, die sagen so, Urknall, daran glaube ich nicht, weil in der Bibel steht, am Anfang hatte Gott die Erde in 6 oder in 7 Tagen erschaffen. Mich würde mal interessieren, was würden Sie zu den Menschen sagen, immer, die das behaupten?
Ich lebe ja in diesem Universum, ja, und für mich, ich sehe diese Ausdehnung, ich sehe diese Größen, ich sehe diese Zeiträume. Und wenn ich jetzt in 7 Tagen die Welt hätte erschaffen lassen müssen, falscher Ausdruck, dann würde das nicht passen mit dem, was ich sehe. Ja, also das wäre, und wenn ich das predigen würde, wäre das von mir, wenn ich das tun würde, wäre das gelogen. Und für mich sind die Tage, sind Epochen, sind Zeiträume, ist eine prophetische Sprache. Und ich glaube auch, dass man früher so gesprochen hat, dass da keiner hingeschrieben hat und jetzt da nach 6,5 Stunden ist das passiert und dann nach 7. Ne? Das ist nicht die Sprache der Bibel. Und wenn man guckt, was die ersten Juden, wie die das gelesen haben, oder die ersten Kirchenväter, dann haben die auch gesagt, ja, was diese 7 Tage bedeuten, das verstehen wir nicht wirklich. Oder das kann auch, ne? Augustinus hat gesagt, vielleicht ist das auch nur eine Sekunde. Ja, oder ja, also nur heute in unserem wissenschaftlichen Denken lesen wir die Bibel wie so ein Telefonbuch und sagen 7 mal 24 Stunden, ja, obwohl ja, der Tag und die Sonne sowieso erst am 3. oder 4. Tag entstehen. Also das war da alles noch nicht. Also das finde ich ist so eine Einschränkung des Bibeltextes. Und wir erleben ja, dass das viel, viel größer ist. Ne? Dieses Universum ist viel größer als das, was wir uns so vorstellen können.
Darüber haben wir ja mal unser Seminar zusammen gemacht, auch über diesen Punkt. Und du hattest gerade schon gesagt, dass Sonne und Mond in diesem biblischen Bericht, in diesen prophetischen Reden, die erst am 4. Tag entstanden sind. Also wo kommt das Licht eigentlich her? Und was mir aufgefallen ist beim Hebräischen, ist, dass das, was Luther als Firmament bezeichnet, was man sich so wie so eine Art feste Größe oder so vorstellt, eigentlich Ausdehnung heißt. Rakia. Und das finde ich ganz spannend, weil du dauernd viel von Ausdehnung sprichst, ja? Und dass wir hier so unliebenswert sind, dass die alle von uns weg wollen. Das fand ich schon mal ganz interessant. Also ich glaube, dass da sehr viel ist, was wir auch im Bibeltext noch nicht ganz, was wir vielleicht durch ein bestimmtes Bild hindurch falsch hören. Das ist eine Frage?
Ich habe 2 Fragen. Und zwar die erste ist, wenn man das Universum Grenzen hat, wie sehen die Grenzen dann aus? Oder wie kann man...
Ja, das ist ja der Witz mit dieser Lichtgeschwindigkeit. Es gibt ja, das ist ja blöd. Also in Deutschland gibt es keine Geschwindigkeitsbegrenzung, im Universum schon. Das ist die Lichtgeschwindigkeit. Wir können also immer nur so weit gucken, wie die Lichtgeschwindigkeit es zulässt. Also, ne, also 13,7 Milliarden Lichtjahre weit können wir gucken. Das ist all das Universum. Und was dahinter ist, existiert für uns nicht. Ja, es gibt's eben nicht. Wir müssen uns eben so einen dreidimensionalen Raum vorstellen, wie kann man sich das vorstellen? Ein dreidimensionaler Raum, der sich ausdehnt. Das ist für unser menschliches Denken überhaupt nicht möglich. So ein Bild, das ich immer den Erstsemestern gebe, ist, wir stellen das Universum jetzt mal zweidimensional vor, dann ist es die Oberfläche von einem Ballon. Ja? Und dann kann ich auf dem Ballon überall langlaufen und ich komme nie irgendwie, ich komme an den Nippel da unten, aber den vergessen wir jetzt mal. Also ich kann sozusagen immer rumlaufen, es gibt keinen Anfang und Ende. Ja, und wenn sich der Ballon ausdehnt, dann wird der Abstand zwischen den Punkten auf dem Ballon immer größer. Aber ja, es gibt keinen Anfang und kein Ende. Also das ist so das Problem, das wir haben mit 3.
Und dann haben wir noch eine dritte Frage. Ja, mit Menschen auf anderen
Planeten da.
Kann man das irgendwie...
Wir suchen danach. Wir werden es sehen. Bisher haben wir noch keine gefunden. Aber ich meine, ernsthaft, ich meine, Leben kann es geben, das ist nicht ausgeschlossen. Das ist auch, ist Teil der Schöpfung. Auch Planeten sind, können sein wie diese Erde. Wie Leben entsteht, wissen wir nicht, das haben wir noch nicht wirklich verstanden. Aber offensichtlich ist in dieses Universum von Anfang an mit eingebaut gewesen, dass Leben entstehen kann. Das haben wir wissenschaftlich bewiesen, denn wir sind da. Also ich kann es nicht ausschließen, dass woanders auch Leben existiert.
Ja, durch die Lichtgeschwindigkeit ist ja quasi der Radius eingeschränkt, den wir sehen können. Ja. Meine Frage ist, kann man trotzdem irgendwie Aussagen darüber treffen, wie groß das Universum tatsächlich ist? Oder ob das vielleicht, weiß ich, 10-mal so groß ist? Oder ob das auch ungefähr die Grenzen sind? Kann man das einschätzen oder hat man einfach keine Ahnung?
Mal keine Ahnung. Also beides ist möglich. Es gibt Ideen, dass der Raum sozusagen unendlich weit ausgedehnt ist und wir nur in diesem Kegel leben. Es gibt auch die Idee, dass es vielleicht eingeschränkt ist. Also nee, man kann es einfach nicht sagen. Und das ist auch gut so. Es gibt einfach Grenzen, über die wir nicht hinwegkommen. Urknall, schwarze Löcher und auch dieser Horizont, der uns umgibt.
Wir haben noch zwei Fragen und danach kann schon mal Guido und Ben so langsam nach vorne kommen. Genau.
Sie haben vom schwarzen Loch gesprochen und haben aber die Ereignisse außen beschrieben. Verschwindet Materie im schwarzen Loch? Lässt sich das nachweisen? Oder sind die Sachen, die außerhalb dieses Ereignishorizontes sind, gehen die auch nicht rein?
Das ist eine ganz spannende Frage. Also die Theorie sagt, dass Materie verschwindet im schwarzen Loch. Die Masse sammelt sich dort aber und das schwarze Loch wird dadurch größer und größer, dehnt sich aus. Und was da drin passiert, ist verrückt. Also das Problem mit dem schwarzen Loch ist, da drin kann sozusagen etwas passieren, bevor es passiert ist. Kausalität bricht zusammen. Ich könnte in der Zeit reisen und was ich weiß. Also da geht alles schief in der Physik in einem schwarzen Loch. Aber zum Glück gibt es diesen Ereignishorizont und wir können nicht sehen, was da drin passiert.
Aber Sie können auch nicht messen, ob jetzt was reingeht und nicht mehr auftaucht?
Wir haben starke Anweisungen, dass was hineinfällt. Das, was hinauskommt, das können wir nicht feststellen. Und einer der Projekte, wo ich jetzt in Brüssel war, ist wirklich zum schwarzen Loch hinzugucken, genau, um diesen Ereignishorizont zum ersten Mal zu sehen. Das ist einer meiner Ziele für die nächsten 10 Jahre. Wir sprechen uns dann wieder, dann erzähle ich den Rest.
Da hinten sah ich noch eine Hand, genau.
Das ist jetzt vielleicht eine persönliche Frage, aber Sie haben ja jetzt sowohl Astrophysik als auch den christlichen Glauben so ein bisschen verbunden. Und meine Frage wäre jetzt, wo kommt denn da jetzt bei Ihnen Gott ins Spiel? Also Sie haben ihn erwähnt und Sie haben Bibelstellen zitiert, aber war Gott jetzt der Urheber des Urknalls oder wie, also wenn Sie die Frage nicht beantworten müssen, möchten, ist
das in Ordnung? Nö, also ich rede da dauernd über Gott, also ich meine, da muss ich ja was dazu sagen können. Ja, also ich predige hin und wieder auch mal. Also zum einen denke ich, Gott für mich ist Erfahrung. Es ist natürlich auch das Bibellesen. Und Bibellesen ist ganz viel mit Erfahren, was andere Menschen mit Gott erlebt haben. Das sind ja persönliche Geschichten, auch von Scheitern und allem Möglichen. Und ein bisschen das, was da beschrieben wird in der Bibel, habe ich erlebt. Sodass ich eigentlich irgendwann zu der Überzeugung gekommen bin, Gott ist da. Und der entscheidende Punkt ist ja, nicht, dass Gott existiert. Ich glaube, wir könnten uns schnell einigen, dass Gott existiert. Die Frage ist, was oder wer ist Gott? Ja, also man kann immer schön sagen, das ist sozusagen der Anfangspunkt, nicht? Der Urknall ist Gott oder es ist irgendwas, was am Anfang da war. Das ist machbar, das tut nicht weh. Der entscheidende Punkt ist, dass Christen sagen, Gott ist jemand. Gott ist erfahrbar.
Darf ich die Frage noch mal kurz, so wie ich sie aufgefasst habe, war ja auch die Frage in Bezug jetzt auf das, was wir gehört haben.
Ja.
Vor diesen 13,7 Milliarden Jahren, wo ist er da? Ist er da drin oder ist er außerhalb? Oder wissen wir da was drüber?
Ja. Nee, natürlich wissen wir es nicht. Aber also für mich durchzieht Gott eigentlich alles. Und auch Naturgesetze zum Beispiel sind für mich Teil der Schöpfungsordnung, sind Teil der Gesetze Gottes sozusagen. Es ist Teil Gottes selber. Also wenn ich jetzt hier immer diese wunderschöne Mütze, die hier liegt, ja, wenn ich die hier fallen lasse, dann kann man sagen, das ist Physik. Aber es ist auch Teil der Schöpfungsordnung, ja, dass diese Mütze nach unten fällt aufgrund der Schwerkraft. Das kann man nicht trennen. Das ist auch ein Teil, ein Aspekt Gottes. Aber der andere Aspekt, den wir als Glaubende, als Bibelleser immer wieder erfahren, auch in der Gemeinde, ist, dass eben Gott nicht nur Naturgesetze ist, sondern eben auch persönlich ist, erfahrbar ist. So, das ist der entscheidende Unterschied. Also ich will Gott nicht trennen. Also ich will ihn auch nicht herausnehmen aus Naturwissenschaften. Es wird immer gesagt, Naturwissenschaften da hat nichts mit Gott zu tun. Ist auch Teil der Schöpfung für mich. Aber ja, ich kann nicht hingehen und sagen, jetzt Gott ist jetzt kein Zauberkünstler, ne, der mal immer so macht und sowas. Das ist so ein verzaubertes Weltall. Das haben wir auch gar nicht als Christen. Nicht? Der mal jetzt mal hier so einen Blitz da fahren lässt und was ich was. Sondern er ist schon jemand, der immer derselbe ist von Alpha bis Omega, Anfang bis Ende, in seiner Ordnung verhaftet.